Herzlich willkommen zu Wrestling Logiken, unsere Top 3. Nummer 3. Wenn ein Wrestler spontan oder überraschend die Arena betritt, läuft immer die Einlaufmusik. Platz 2. Signature Moves, die nur funktionieren, wenn die Gegner sich immer gleich blöd anstellen. Zum Beispiel nach John Cenas Shoulder Tackles schlägt der Gegner immer über John Cena drüber, damit er dann die Powerbomb zeigen kann oder was das ist. Oder bei Randy Orton, wo der Gegner zufälligerweise immer hinter das Ringseil rollt, damit Randy Orton die DDT zeigen kann. Und Platz 1, das Beste von allem, ein Beatdown ist Backstage härter als im Ring, beziehungsweise wenn jemand durch den Tisch geworfen wird, ist das härter, als wenn er nicht durch den Tisch geworfen wird.
Und damit moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch herzlich. Nico, danke für dieses grandiose Intro.
Grüß Gott.
Und Flo ist auch am Start.
Hallo.
Ja, und die Wrestling-Logiken, die Nico gerade aufgezählt hat, da gibt es ja hunderte von, die, wenn man jahrelang diesen Sport verfolgt, ja, viel Spaß daran hat und sich immer sehr schön amüsieren kann. Und ich danke dir für diesen Rubrik-Einschub.
Was ist denn davon das Beste? Also von den drei, die ich jetzt aufgezählt habe.
Ich finde, dass die überraschenden Entrances am unrealistischsten.
Ich finde das super bei einem Beatdown, wenn jemand zusammengeschlagen wird im Ring und plötzlich kommt Cody Rhodes rausgerannt aus dem Backstage-Bereich. Was macht der? Muss er sich mit so einem Fingerprint einloggen, dass die Musik ertönt? Oder ist das so ein Gesichtsscanner? Oder sitzt da jemand direkt da und guckt, wer rausläuft und drückt da ganz schnell? Oder
wie funktioniert das? Oder bei Returns wie bei CM Punk oder bei Sting. Damals 2014 bei der Survival Series, ob die das noch auf der Playlist haben, wenn die teilweise noch gar nicht bei WWE waren?
Ja, oder? Klar, das ist die ganze Zeit auf der Playlist gewesen, CM Punk. Die wussten immer, irgendwann kommt er und dann können wir das drücken.
Ja, so wird das auch gewesen sein. Also was ich immer gut finde, ist die Moves durch den Tisch, die natürlich dann viel Schaden machen und das Michael Cole dann immer auch sagen muss, der und zum Beispiel ein RKO through the table. Ja, weil der RKO ja gar nicht für Randy Orton viel mehr wehtut als für den Gegner. Das finde ich klasse.
Ja, also wer den RKO nicht kennt, ich weiß, kennt wahrscheinlich jeder, aber im Endeffekt der Gegner fällt halt mit dem Kopf auf die Schulter von Randy Orton. Ich weiß nicht, was das mit dem Tisch zu tun hat, aber.
Ja, makes sense.
Also bei RKO durch den Tisch muss ich immer an WrestleMania 30 denken, wo Randy Orton mit dem Rücken auf, wie heißt denn das, auf diesen kleinen Monitor da gefallen ist,
ja, genau. Den
Kommentatoren und sich da den halben Rücken aufgeschürft hat.
Das war WrestleMania 30?
Ja, das war ein Triple Threat Match.
Ja,
das war doch diese Batista-Bomb into RKO.
Yes, ja.
Ja, das war super. Oder jemand vom Hell in a Cell runterzuwerfen, aber durch den Tisch, damit es mehr wehtut.
Stimmt. Ja,
genau. Stimmt. Auf dem Betonboden.
Natürlich.
Ach ja, Wrestling-Logiken sind sehr schön. Und damit
apropos, ich erinnere mich noch schön dran, Shane McMahon fällt bei WrestleMania 32, glaube ich, durch den Tisch vom Hell in a Cell gegen den Undertaker. Und was macht Michael Cole, anstatt hinzugucken, er liest erstmal von seinem Zettel ab.
Ja, das hast du halt bei vielen großen Momenten, die halt vorher geplant sind, die Spots, dass du halt auch so eine legendäre Kommentatoren-Line dann bringen möchtest, das ist relativ üblich.
Ja, ich finde es so witzig, wenn es dann noch auf Kamera ist.
Das kann man aber tatsächlich beobachten, wenn man guckt während des Matches, man sieht die Kommentatoren dabei, die gucken immer auf die Monitore,
ja.
Weil die Kommentatoren, die kommentieren nur das, was der Zuschauer sieht, der TV-Zuschauer, die kommentieren nicht das, was sie sehen.
Ja.
Damit zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, jemand, der ein Cover unterbricht im Tag-Team-Match. Die sehen das ja viel eher, weil der schon rangestürmt kommt oder sowas.
Ja.
Der Zuschauer sieht es nicht, deshalb gucken die auf die Monitore die ganze Zeit. Auch bei jedem großen Move, auch wenn da jemand, weiß ich nicht, wo runterspringt. Die gucken immer auf den Monitor.
Ja. Ja, das ist mir auch schon vor einer Weile aufgefallen. Und bevor Flo mich jetzt nochmal unterbricht, wollte ich eigentlich auf die heutigen Thematiken eingehen. Und zwar haben wir vor 1,5 Wochen unseren letzten Podcast aufgenommen. Und seitdem ist einiges schon wieder passiert, besonders zur WrestleMania hinblickend. Wir sind jetzt knapp 3 Wochen davon in drei Wochen? Was haben wir? Den
18. Wir haben noch 2 Tage.
19 Tage. Zwei Wochen und ein paar Tage. Dann ist schon die WrestleMania. Und wir hatten besonders in der Main-Event-Szene ganz viele Promo-Duelle und ganz viel Entwicklung am Mikrofon. Und da möchte ich jetzt schon mal drauf eingehen. Und zwar steht das WrestleMania 1 Main-Event-Match fest. Und zwar Cody Rhodes und Seth Rollins treten gegen Roman Reigns und The Rock an. Und Nico, was hältst du davon?
Was ich davon halte? Ich glaube, wir hatten schon das letzte Mal drüber gesprochen. Da war es ja schon mehr oder weniger gerüchtet.
Ja.
Ich finde, so wie die Situation nach dem Royal Rumble war, dass The Rock ein Titelmatch wollte oder ein Main-Event-Match wollte und Cody Rhodes eigentlich auch den Spot verdient hätte im Main-Event von Tag 2, hat man das Beste draus gemacht.
Ja.
Ich hatte aber, glaube ich, auch schon letztes Mal gesagt, ich finde es nicht gut, wie man Seth Rollins eingebunden hat. Auch wenn mir Seth Rollins sehr gut in dieser Fehde gefällt, macht es trotzdem den Titel, den er trägt, sehr wertlos. Es ist natürlich dann auch die Story, die dann mit Drew McIntyre erzählt wird. Ich sehe schon, dass die WWE das durchaus sieht, dieses Problem, und das dann auch anspricht mit Drew McIntyre, mit der sehr gut gespielten Heel-Rolle. Also ich finde das nicht schlecht. Trotzdem finde ich, dass der Titel abgewertet wird und das finde ich nicht gut. Und ich finde, ich glaube, ich hatte auch schon das letzte Mal gesagt, das Einzige, wie man das lösen kann, ist Seth Rollins dann auch den Titel abzunehmen. Also nicht wegen Seth Rollins, sondern einfach, wenn man dem Titel weiterhin den Status geben will, den er haben sollte, nämlich gleichwertig zu dem, den Roman Reigns momentan trägt oder wahrscheinlich Cody Rhodes nach WrestleMania, muss der Titelträger jemand sein, der den Titel auch hundertprozentig ernst nimmt. Wenn das jemand gerade nicht tut, wie es Seth Rollins tut, er nimmt den Titel gerade nicht so ernst wie die Bloodline-Fehde, dann sollte er auch die Konsequenzen dafür tragen müssen. Und das ist, dass er den Titel verliert an Drew McIntyre.
Genau, und falls ihr mehr dazu hören wollt, dann hört mal in unsere letzte Folge rein. Da haben wir eine ganze Weile uns über die Thematik unterhalten und um Drew McIntyre und den Status der World Heavyweight Championship. Und ich wollte jetzt das nur als kleinen Einklinker behandeln, weil wir ja besonders schon letzte Woche viel über dieses wohl stattfindende Tag Team Match gesprochen haben. Zudem hatten wir jetzt auch eine Smackdown, die letzte Smackdown. Da war The Rock ganz alleine bei Smackdown und hat ein kleines Konzert gegeben in seiner, ich sag mal, einer seiner Wahlheimaten, Memphis, hat ein kleines Konzert gegeben, hat ein bisschen Cody Rhodes Bashing betrieben. Das hat mir ganz gut gefallen, war ganz lustig. Und ich glaube, er hatte auch gerade richtig Spaß wieder an seiner Rolle. Und das noch hinzugefügt, er hat einen neuen Theme-Song. Er hat jetzt einen Remix aus seinem, ich sag mal, modernsten Theme-Song als Babyface und seinem Hollywood-Rock-Theme, dieser Bass, der dann eintönt. Boah, der ist nice, oder? Ich finde den richtig nice. Ich weiß nicht, ob euch das auch direkt aufgefallen ist. Auch mit den Blitzen drin, das finde ich ein bisschen übertrieben.
Ja, ist nett. Also ich finde gut, dass man eine Abgrenzung zu dem macht, was man die letzten Jahre von The Rock gesehen hat, um den Charakter da auch zu schärfen. Ich finde es gut. Finde ich cool, dass man drauf geachtet hat. Ich denke auch, das war The Rock wichtig.
So, ich find den neuen Theme-Song irgendwie, ja, ich muss mich erst dran gewöhnen. Also ich fand den alten klasse. Von daher muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich verstehe den Grund. Ich sehe das auch, wenn, ja, dass man das so ein bisschen abgrenzen möchte, aber irgendwie feiere ich das mehr, dass ein Wrestler ein Teamsong eine ganze Karriere lang hat, wenn der zu einem gut passt.
Flo, aber jetzt betracht das mal aus der Sichtweise. Du bist ein neu zugeschalteter Wrestling-Fan und siehst einen Wrestler, den du sozusagen noch nicht kennst, auch wenn The Rock jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil jeder The Rock kennt, und du hörst die Musik und erkennst, ach ja, die Musik gefällt mir. So zum Beispiel, ein super Beispiel ist Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura hat einen Theme-Song, der, bei dem jeder mitsingen kann, bei dem jeder so ein Vibe hat, oh, jetzt geht's ab und der ist cool, der Typ. Als er dann Heel geturnt ist, hatte er so ein, erstmal auf einen japanischen Rap. Das heißt, für die Amerikaner ist es natürlich eine fremde Sprache und fremde Sprachen sind dann laut auch eine Wrestling-Logik, sind der böse. Ne, Nico? Jetzt hast du einen neuen Punkt.
Das ist keine Wrestling-Logik, das ist Ami-Logik, aber.
Ja, okay, sehen wir
das jetzt. Das könntest mal du bei den Amis überall machen. Du könntest sonst wo irgendwas spielen. Die Amis, die werden immer sauer.
Genau, und
ja, wobei, ich finde Spanisch ist noch in Ordnung teilweise.
Ja. Also wenn also es kommt auch auf den Charakter an, aber ich habe Alberto Del Rio oft genug, die das Publikum auf Spanisch beleidigen hören. Keine Ahnung, ob es Beleidigungen waren, es klang aber so. Dann hat das Publikum auch gebuht.
Also ich sag mal, das kann man schon als Wrestling- und Ami-Logik betrachten, weil welchen Babyface hast du gerade, der auf seiner Sprache spricht? Wir haben Heel mit Imperium, die auf Deutsch sprechen. Wir haben Legado del Fantasma, die auf Spanisch, okay, LWO ein bisschen auf Spanisch. Wir haben hier Dings Judgment Day, die auf Spanisch sprechen teilweise. Wir haben die Kabuki Warriors, die auf Japanisch sprechen. Das sehr facettenreich betrachtet. Und der Theme-Song von Shinsuke Nakamura nochmal als Beispiel, klang dann halt böse. Das heißt, der Zuschauer, der dem nicht bewusst ist, wer ist dieser Typ, wer ist dieser Wrestler, dem soll sofort klar werden, ist der gut oder böse. Und deshalb finde ich, können Theme-Songs sich ändern, weil guck mal, ich finde, zu Sami Zayns Heel-Turn hätte auch nicht der Ole Ole.
Man hätte es aber zu Beginn hat er noch gepasst, da, wenn man sich erinnert, da war Sami Zayn so ein
Verschwörungstheoretiker.
Nee, davor nee, die Rolle mit Kevin Owens zusammen, mit Kevin Owens zusammen, wo Kevin Owens so böse war,
2017.
So halt Kevin Owens mäßig, und Sami Zayn ist immer um ihn herumgehüpft.
2017,
ja. Ja, genau, da waren die langen Tag-Team und da hat Sami Zayn auch noch den Originalen benutzt. Das kommt natürlich auf den Charakter an. Bei Sami Zayn sehe ich den Punkt, bei Shinsuke Nakamura sehe ich es nicht. Ich finde, Shinsuke Nakamura hat jetzt auch als Ziel den OG-Theme-Song, ja. Und ich finde den gut, wie er ist gerade, muss ich sagen.
Ja.
Es kommt ein bisschen drauf an. Bei The Rock gefällt es mir einfach nicht aus der Sicht, weil es vielleicht das neue Publikum sieht, sondern weil viele, die den alten Rock kennen, damit wieder vielleicht mehr Bezug zu dem jetzigen Rock haben, weil sie sich eben an das zurückerinnert fühlen, was mal war. Denke ich. Also ich finde es auf jeden Fall gut.
Ich wollte noch dazu sagen, dass Rey Mysterio Spanisch teilweise spricht.
Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt,
LWO. Okay, ja, gut, da war das Internet gerade schlecht bei mir.
Aber Rey Mysterio ist seit über 20 Jahren absoluter Fanliebling. Ich glaube, der könnte sonst was tun, die würden den nicht ausbuhen. Das ist aber auch wirklich das ist halt Rey Mysterio. Der ist ja nicht exemplarisch für die Wrestling-Welt. Das ist ja ein Ausnahmetalent-Könner, was auch immer. Das ist ja einer der größten aller Zeiten. Ja. Also, das kannst du, also wahrscheinlich der bekannteste Luchador, den es je gab.
Je geben wird wahrscheinlich.
Ja, aber weiß man nicht, aber kannst du die Zukunft nicht vorhersagen. Aber Rey Mysterio ist schon ganz großer und ich glaube, damit sollte man sich vergleichen. Aber generell ist es schon so, wenn du irgendwie da so in einer Art und Weise dann eine Fremdsprache da reinbringst, besonders in den USA, dann kommt das nicht gut an. Und damit spielt natürlich auch, also Wrestling spielt immer mit Stereotypen. Weil das ist ja, es ist ja jetzt, man hat teilweise komplexere Stories, vor allem jetzt in der WWE in den letzten Jahren mit Triple H. Man hatte aber auch davor in der Vince McMahon-Ära so sehr mit Stereotypen gespielt und es einfach gehalten, dass man Publikum abholt, um sie an das Produkt, an die Story zu binden, aber hat auch nicht zu viel Mühe gegeben. Und da kommt halt sowas bei raus wie Rusev als Bulgare tritt für Russland ein und so Späße.
Ja, ja.
Vertreten von einer Amerikanerin, die eine Russin spielt.
Aber die einen super russischen Akzent drauf hatte.
Ja, aber wahrscheinlich würde jeder Russe oder jede Russin sagen, das ist kein russischer Akzent, das ist sonst irgendwas. Ja,
wohl wahr, wohl wahr. Ja. Da kann man da nicht so urteilen. Gut, apropos Rey Mysterio. Der fehlt ja gerade mit LWO gegen Legado del Fantasma. Und die haben sich qualifiziert für ein WrestleMania-Match. Und zwar ein Six-Man-Tag-Team-Ladder-Match. Und zwar bestehend aus The Judgment Day, die Undisputed Tag Team Champions, und Legado del Fantasma, sowie ein zugehöriges Team, die New Catch Republic, bestehend aus Tyler Bate und Pete Dunne. Die haben sich bereits bei SmackDown qualifiziert. Ja, und als das Ganze angekündigt wurde, da war Judgment Day nicht so happy. Das haben, glaube ich, Adam Pearce und Nick Aldis zusammen angekündigt bei Raw. Also das fand ich sehr amüsant.
Aber das ist ja der typische Heel-Move. Egal, ja, welches Match man bekommt, man beschwert sich erstmal. Ja. Also, ja. Ist ja immer so. Also, und wenn es ein Face gewesen wäre, dann hätte man gesagt, boah, eine coole Challenge, das nehme ich an, das wird ein tolles WrestleMania-Match. Das ist ja, ist nett. Ich finde es auch cool, dass man das macht, weil irgendwie muss man die ganzen Talente, die man hat, auf die Karte bringen. Ich fände immer noch cool, wenn man eine Andre the Giant Memorial Battle Royale zurückbringt.
Ja.
Fand ich besser als Format. Finde ich auch cool als Lückenfüller in der WrestleMania. Das nimmt, dann kommt die Crowd wieder ein bisschen runter, hat so kleine Highlights, aber kann sich dann auch wieder besser auf ein bisschen größeres Match wieder fokussieren danach. Fände ich persönlich besser, eine Battle Royale. Anscheinend unter Triple H ist das nix. Ich weiß auch nicht, wieso man es abgeschafft hat vor ein paar Jahren. Ich glaube, oder auf SmackDown vorverschoben hat.
So, ja.
Ich finde es schade.
Aber ich denke einfach, dass diese Battle Royale, wenn die an Prestige gehalten hätte, so wie es im ersten eins, vielleicht zwei oder drei Jahren noch war, dann wäre das ein cooles Ding weiterhin gewesen. Aber da man mit dem Sieger nichts gemacht hat oder kein Preis ausgestellt hat, so wirklich.
Sie hat ja noch nie einen Preis gehabt. Sowas. Ich finde, die Prestige käme damit, wenn man sie auf die WrestleMania-Card packt. Sie hat keine Prestige, weil sie bei SmackDown stattfindet. Das ist das Problem.
Ja, es hat ja ein Prestige verloren, spätestens als Mojo Rawley gewonnen hat. Also da war es dann ja nur noch ein Quatsch.
Mojo Rawley hat gewonnen, weil er Freund von Rob Gronkowski ist.
Ja, genau, und damit hat man schon lächerlich gemacht. Ja,
aber wenn du dir die beiden letzten Sieger anguckst, dann Bobby Lashley und Jey Uso. Wenn ich mich nicht täusche. Und die beiden sind durchaus relevant.
Ja.
Und hätte man die nicht bei SmackDown, sondern auf der WrestleMania-Card gebracht, weil ich nicht direkt vom Main-Event-Match, einfach um da nochmal die Crowd bisschen sanftere Kost zu geben, hätte ich gut gefunden. Und dann hätte das auch eine Relevanz gehabt. Dann hätte, das ist wie beim ersten WrestleMania, hat man das, beim ersten WrestleMania, wo man die Battle Royale hatte.
WrestleMania 30.
Hat man das so groß aufgespielt. Und ich dann hat das genau auch eine Bedeutung.
Ich sehe das genau wie du, Nico.
Also Bobby Lashley hat ja nur gewonnen, muss man auch mal dazu sagen.
Weil er kein Match bekommen hat
bei WrestleMania. Dafür, dass er kein Match bekommen hat, genau.
Ja so. Klar, aber hätte man es auf die WrestleMania-Card gepackt, dann hätte er sein Match gehabt und es hätte Relevanz gehabt. Aber so, bei einer SmackDown-Ausgabe, eine Battle Royale gewinnen.
Ja, ich sehe ja genauso, dass wenn man es macht, dann muss man es auf eine WrestleMania-Card packen. Aber ich finde es geil, dass wir, wenn wir dort sind, im Stadion, dann sehen wir ein geiles Leiter-Match. Einfach ein richtig geiles
12 Leuten.
Mit zwölf Leuten. Ich finde das so geil.
Das wird richtig wild.
Geiler als so eine Kack-Battle Royale. Viel geiler.
Ich glaube, eine Battle Royale ist auch schon ziemlich geil. Vor allem, wenn man so die letzten 5-4 Leute hat, dann ist das schon cool. Dann ist da schon viel Storytelling drin. Ich glaube, so eine Battle Royale, die erzählt mehr Stories. Ein Ladder Match ist halt einfach super spektakulär. Und ich glaube, besonders bei einer WrestleMania, da werden bestimmt wieder 1-2 Leute durch den Leiter durchfliegen.
Ja.
Also, Lust, vor allem, wenn da 12 Leute in dem Match sind. Ich weiß nicht, wer da alles drin ist, aber gibt ja einige, die berüchtigt für so einen Quatsch sind. Also, ich glaube, Finn Bella, der wird sich auf den Leiter schmeißen. Das hat er ja schon mal gemacht. Er hatte schon mal einen Back-Body-Drop auf den Leiter bekommen bei Money in the Bank.
Ja, ja.
Auch wenn er gesagt hat, jetzt hier bei Raw, dass er Höhenangst hat und keinen Leiter-Matches mag.
Und Einschub, deshalb ist ein Finisher vom Top-Rope. Und hat somit die höchste Sprungkraft im ganzen Roster.
Ja, das ist natürlich schon wieder Heel-Logik, ne?
Ja, natürlich ist das Heel-Logik. Logisch, das ist halt Heel-Logik, aber das ist immer wieder Wrestling-Logik, ne? Jetzt ausgerechnet Finn Bella das sagt. Ich weiß nicht, wer da jetzt doch alles reinkommt, da werden aber 2-3 Leute dabei sein,
die Spaß dran haben, sich wahrscheinlich von den Street Profits. Der wird wahrscheinlich einen Megaspot machen.
Ja, aber bei Montez Ford sehe ich eher, dass sich da irgendwer auf den Leiter legt und Montez Ford einen Fox Splash drauf zeigt oder was er da mal macht.
Ja, aus 20 Metern wahrscheinlich. Ist das ein Fox Splash bei Montez Ford?
Ja, der macht einen Fox Splash. Ja.
Der hat den geilsten
Fox Splash. Vielleicht tut man noch irgendwie so ein Random Tag Team rein, um einfach irgendwen da noch zu präsentieren, so Ricochet mit irgendwem oder sowas?
Ich glaube, man wird ein Powerhouse-Tag-Team reinnehmen mit AOP. Das kann ich mir gut vorstellen.
Die Matches sind doch schon alle angekündigt, diese Qualifying-Matches.
Ich glaube nur die für Raw jetzt.
Es wurden alle angezeigt in so einer Matchcard, warte.
Okay, ich gucke kurz nach. Währenddessen könnt ihr noch...
Ja, The New Day kämpft gegen Alpha Academy.
Okay, warte. Wir gehen Match. Das wird New Day gewinnen, weil Alpha Academy wird Otis mit Akira Tozawa sein und die werden das nicht gewinnen.
Genau. Nicht Chad Gable mit Otis?
Nee.
Nein.
Ich will mal Chad Gable gar nicht auf die Karte packen.
Ich denke, da kommen wir gleich noch zu sprechen, der wird noch im Intercontinental Championship Match.
Das glaube ich nicht.
Denke ich schon.
Nein.
Denke ich schon.
Also aber, man hat es bei WWE einfach schlecht gebuckt.
Ja, das sehe ich auch so, aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Man wird Gunther kein Triple Threat Match geben.
So, Flo, wer sind noch die Leute da?
DIY gegen die Creed Brothers. Da wird DIY gewinnen. Das hat schon
stattgefunden, oder?
Nee, das ist jetzt erst bei Raw.
Achso, es ist jetzt erst, das gewinnt DIY.
Hundertprozentig, die Creed Brothers, die sind noch zu grün hinter den Ohren. Die haben ja gerade mal 100 Matches jeweils in ihrer ganzen Karriere gemacht.
Hinter den Ohren, wie alt bist du, ey?
Wie bitte?
Okay. Flo, du redest wie ein 80-Jähriger.
Ja, dachte ich auch gerade, 80 war fast schon.
Hä, warum?
Zu grün hinter den Ohren, Alter.
Frag ich mich auch, warum.
Achso, ja, gut. Egal. dann Awesome Truth gegen Indoshare.
Ja, das war ja Indoshare, ja, was ein Contender.
Ja, das gewinnt Awesome Truth.
Ja, also sind die schon die Contender alle klar.
Ja, aber dann ist doch noch ein Match, oder?
Nee, das sind 5.
Hä?
5 und die Titelträger.
Aber du hast doch von Dings gesprochen, von hier, ach, wie heißen die?
Montez Ford? DIY gegen...
Nein, Montez Ford und Angelo Dawkins.
Ja, sind die nicht schon qualifiziert?
Nein! New Cat Republic ist qualifiziert und Legado del Fantasma ist qualifiziert.
Hä?
Dann sind die Street Profits, oder die haben Six-Man-Tag-Team-Match, Street Profits und Bobby Lashley gegen AOP und Karrion Kross.
Ah, das kann gut sein, ja gut, ja. Ich bin davon ausgegangen,
dass vielleicht ist das sogar schon irgendwie gerüchtet und angekündigt, keine Ahnung.
Ja, ja. Ist klar, ja. Dann werden die ein Six-Man-Tag-Team-Match haben, ja.
Okay, das ist dann auch der Grund, wieso AOP kein Match hat.
Gut.
Da hast du mich sehr verwirrt.
Ist schon geil, dass es zu diesem Six-Packed Ladder-Match kommt. Das ist schon mega. Da freue ich mich mit am meisten drauf eigentlich. Ja, einfach ein bisschen Spotfest, ein bisschen ein paar Leitern zerbrechen. Das reicht für schon. Da sind die 700 Euro sind die wert.
Das gute angemalte Holz. wird zerbrochen.
Ja, geil.
Auch Wrestling-Logik. Okay, das ist vielleicht eher so ein Hidden Wrestling Secret. Die ganzen Gegenstände, wie fake die sind, das können wir auch mal durchgehen. Das ist eine gute Top 10-Kategorie.
Wobei ein Stuhl ist halt immer noch so ein Alu-Stuhl, Blechstuhl oder ja. sowas. Ne? Ja. Also man kann auf die Leitern draufsteigen, man kann auf dem Tisch liegen, man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Pappdinger. Ne? Ja, muss man schon dazu sagen. Also ich denke, durch den Tisch fliegen, das ist halt zum Abbildern im Endeffekt nur. Das mildert im Endeffekt den Fall ab. Das ist, glaube ich, jetzt nichts so Wildes.
Ja.
Der Stuhlschlag, ich meine, du schlägst mit einem flachen Stuhl irgendwo drauf, da passiert nichts. Also das tut weh, aber da passiert halt nichts. Ne? Eine Leiter ist da etwas gefährlicher. Also ich würde mal sagen, also auf so eine Leiter zu knallen aus 2 Metern, das tut weh so oder so.
Weiterhin, wollten wir gerade darauf zu sprechen kommen, haben wir bei Raw ein Gauntlet-Match gehabt zwischen 6 Männern.
Und ich hab's richtig predicted, wollte ich nur mal.
Ja, weil die WWE genauso schlecht buckt wie du.
Ja, das dachte ich
auch gerade. Ja,
Flo,
ja, Flo, das war keine Ahnung von WWE.
Flo, das war schlechtes Booking.
Flo, ich hab mich des Todes gefreut, dass ich
Florian,
mich besser auskenne.
Florian, gib zu, das war schlechtes Booking.
Das war
hat man genau das Problem, was Daniel und ich vorher beschrieben hatten. Überall im Internet steht es, we want Gable.
Ja.
Genau das ist das Problem. So bookst du kein Top-Babyface. Ja. Wie blöd ist man denn?
Ich hab nur gesagt, was Triple H machen wird. Und damit hatte ich recht. Fetch ist? Wer weiß ja nicht.
Ist klar. Also wir können jetzt mal ganz kurz durchgehen, das Match.
Ja.
Also angefangen haben Ricochet und JD McDonagh.
Hast du es vor
Ricochet.
Dir?
Wie bitte?
Hast du es vor dir?
Ich hab's nicht vor mir, aber ich weiß es.
Oha.
Ich meine, so viele Leute waren sich in dem Match, dass man das.
Ja, nicht ja. Machen wir weiter.
Wissen könnte. So, also JD McDonagh und Ricochet haben begonnen mit einem. Manche haben am gespottet ein Indie-Match. Haben einfach alles ausgepackt, was sie auspacken konnten.
Ja, das stimmt. Ja.
Unter anderem Standing Spanish Fly.
Das war geil.
Kann man machen. Fand ich super. Ja, Ricochet hat natürlich gewonnen. Einfach um Ricochet einen Sieg zu geben, hat man das gemacht, denke ich.
Ja.
Ging auch relativ lange. Das war, glaube ich, dann auch quasi der Aufhänger dafür, dass Bronson Reed dann relativ schnell Ricochet eliminieren konnte. Fand ich ganz cool, muss ich sagen. Als Viertes kam dann Sami Zayn.
Ja.
Ja?
Ja.
Anmerkung?
Nur die Anmerkung. Sami Zayn hat Bronson Reed dann eben besiegt und nach dem Match.
Ja, da war ich doch gerade hinkommen.
Ach so.
Ich war doch noch bei Bronson Reed gegen Ricochet. Also Sami Zayn hat Bronson Reed besiegt. Bronson Reed war daraufhin sauer und hat Sami Zayn nach seiner Eliminierung nochmal weiter verprügelt. Dann kam Shinsuke Nakamura als 5. Sami Zayn konnte sich auch gegen Nakamura durchsetzen, wie er es, glaube ich, schon die Woche davor getan hat.
Ja.
Crowd war auch richtig drin bei Sami Zayn. Was dann auch tatsächlich noch funktioniert hat. Ich glaube, von der Crowd selbst hat es funktioniert. Chad Gable kam als 6 raus. Ich meine, ich habe mehr Buß als Jubel gehört bei Chad Gable auf der 6. Also ich glaube, die Crowd war schon auf Sami Zayns Seite.
Okay.
Also, man müsste mal reinhören. Aber ich meine, ich habe Buß gehört.
Ich weiß nicht genau, ich meine aber, das war schon ziemlich. Nee, also Boost habe ich nicht gehört. Ich glaube, die haben schon gecheert für Chad Gable.
Also ich
glaube, das war ziemlich ausgeglichen.
Ich hatte nämlich drauf geachtet, weil ich hatte nämlich War geguckt, bereits gespoilert und auch mit den Kommentaren, die ich im Internet gelesen hatte.
Okay.
Ich meine, ich hätte Boost gehört, aber gut, egal. Auf jeden Fall, Chad Gable kam als Letzter rein, Sami Zayn noch im Ring. Sami Zayn hat nach einem guten letzten Match im Endeffekt gewonnen. Hat Chad Gable besiegt. Mit einem Einroller. Ich meine, man wollte es wahrscheinlich auch knapp zeigen, weil Chad Gable ja ein absolut legitimer Herausforderer ist und eigentlich gegen einen vorbelasteten Sami Zayn nicht klar verlieren sollte. Fand ich gut, wie man es gemacht hat, an sich, wenn man es so booken will. Das Booking fand ich aber schlecht, denn man hat im Endeffekt erzeugt, dass der gewollte Top-Babyface einen fast Top-Babyface zum Sieg, also für den Sieg pinnt und damit den Unmut vieler Fans auf sich gezogen. Denn Chad Gable hatte, das muss man einfach sagen, die bessere Story. Ich finde, dass Sami Zayn die richtige Wahl ist. Ich denke, dass Sami, also ich sag's anders. Ich denke, dass Gunther den Titel verteidigen wird. Mhm. Deshalb ist Chad Gable auf jeden Fall die falsche Wahl, denn Chad Gable, wenn er gegen Gunther antritt, sollte den Titel gewinnen. Ich denke, dass Sami Zayn das bessere Match gegen Gunther ist, auch das frischere Match, und Sami Zayn den Titel jetzt nicht bekommen sollte und deshalb wahrscheinlich auch der bessere Gegner für Gunther ist. Ich denke, dass das Sami Zayn Top-Fight liefern wird. Er wird den Titel nicht gewinnen. Sami Zayn wird Richtung Money in the Bank aufgebaut werden. Das ist mein Gefühl. Und ich denke, dass deshalb Chad Gable die falsche Wahl ist. Und ich denke, man hätte Chad Gable, wie ich es das letzte Mal gesagt habe, zu Beginn zeigen sollen, einen starken Kampf zeigen lassen sollen, ihn gegen Bronson Reed, was weiß ich, oder von weiß ich wem eliminieren lassen, oder von JD McDonagh, indem der Judgment Day eingreift, keine Ahnung, irgendwie so ein Blödsinn. Und dann Sami Zayn gegen Bronson Reed und Shinsuke Nakamura zum Schluss oder sonst irgendwie so dann irgendwie durchsetzen lassen. Mit irgendeinem Tease, dass es doch hätte anders kommen können. Oder vielleicht hätte man einfach die Teilnehmer anders booken sollen. Vielleicht hätte man kein JD McDonagh reinpacken sollen, sondern Ludwig Kaiser. Und Ludwig Kaiser kommt als letztes raus. Sami Zayn total am Ende und muss sich gegen Ludwig Kaiser stellen. Mit dem Tease natürlich könnte vielleicht Ludwig Kaiser gewinnen, weil gegen Gunther.
Ja.
Sowas in der Richtung. Das muss man einfach anders booken. Und jetzt hat man das Problem, dass im Internet die Leute mit Hashtag WeWantGable ankommen.
Ja.
Da gab es jetzt auch, ich glaube, Booker T hat einen Podcast gemacht, hat gesagt, er hätte mit Sami Zayn gesprochen, der sehr enttäuscht gewesen sei, ob der Internetkommentare.
Richtig, ja.
Ich denke trotzdem nicht, dass die WWE das Match ändert. Ich denke, dass man mit dem Match so bleibt. Ich hoffe es zumindest, denn man würde das Match verwässern. Also Chad Gable ist ein Top-Competitor, aber ich will Gunther in einem Einzelmatch sehen, da ist Gunther am besten. Und Gunther gegen Sami Zayn kann ein riesig gutes Match werden. Wenn man es so irgendwie gedreht kriegt, dass Sami Zayn das absolute Top-Babyface bei WrestleMania ist. Ich hoffe, man kriegt es noch hin. Man muss natürlich auch was mit Chad Gable machen, damit die Crowd nicht weiter unzufrieden ist. Chad Gable irgendwo reinbucken. Aber wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass er da reingebuckt wird. Wenn man es macht, ist auch okay. Man hat auf jeden Fall einen Booking-Fehler bei Raw gemacht.
Was ich bei der ganzen Sache sehr, wie soll ich das sagen, ich hoffe bei der ganzen Sache, dass bei dem Heat, den jetzt Sami Zayn sozusagen auf sich gezogen hat, durch eben die Wrestling-Fans, die Chad Gable wollten, dass das nicht weitergeführt wird, sondern dass man Sami Zayn weiter so prominent darstellt und dass die Zuschauer ihn auch als legitimen Contender akzeptieren. Ich hoffe, das wird keinen negativen Umschlag auf Sami Zayn geben. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass wie bei We Want Cody, Chad Gable weiter sehr von den Zuschauern gepusht wird. Und ich würde es nicht ausschließen, dass Chad Gable auch Teil dieses Matches sein wird, weil sonst hatte er nichts bei WrestleMania. Und wir haben es bei Cody Rhodes gesehen, dass sogar der allergrößte Main Event so umgeändert werden kann, dass der Fan-Liebling seinen Titelshot bekommt und dass man Chad Gable dahingehend aufbauen könnte. Und noch ein Einwand, sollte das nicht passieren und Gunther gegen Sami Zayn sollte alleine gehen, ich würde eine Person nicht ausschließen, die da eingreifen könnte, und das ist Damian Priest, weil der Intercontinental Championship ist gerade höher im Stellenwert als die World Heavyweight Championship. Und wenn Damian Priest diesen da eincashen könnte oder sollte,
nein,
würde ich es auf jeden Fall fühlen.
Also ja, ich weiß, woher du kommst. Es gab ja auch diesen Staredown bereits. Ja. Aber Triple H würde Money in the Bank so verwässern, wenn er das zweite Mal in Folge den Money in the Bank Koffer gegen einen Midcard-Titel einlösen lässt. Das sollte Triple H nicht tun, er würde Money in the Bank kaputt machen. Und er würde den Stellenwert, den die Fans darin sehen, dass ein aufstrebender Star eine Titelchance für einen World-Title bekommt, das würde er kaputt machen. Die Fans, die würden nicht mehr so hinter Money in the Bank stehen, quasi dem fünften großen Pay-Per-View, wie sie es eigentlich tun. Und ich denke, es wär komplett falsch, das zu machen. Ich denke, man sollte Damien Priest Drew McIntyre den Titel sofort wegnehmen lassen. Damien Priest sollte bei WrestleMania oder bei Raw danach gegen Drew McIntyre eincashen. Das ist, denke ich, das, was man tun sollte.
Das sehe ich.
Davon bin ich überzeugt. Ob man es macht, weiß ich nicht.
Das sehe ich genauso. Nur, ich sag nur, die Komponente ist immer noch.
Ja, es kann Hinterkopf. Sein, man hat's ja angeteased. Also, das macht WWE gerade sehr viel, sehr, sehr viel an Teasen, finde ich auch gut.
Ja.
Ich glaube aber nicht dran, ich denke, es wäre falsch. Ich denke, dass der Schlüssel zum Intercontinental Championship Match, damit das Match so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, ist, dass man Chad Gable ein WrestleMania-Match gibt, gegen wen auch immer. Man hat genug Storys irgendwo angeteased und gemacht, man kann Chad Gable irgendwo in ein Match packen, und dann lässt man Chad Gable das gewinnen, und dann ist die Crowd happy, und dann kann ein Sami Zayn auch sein Match gegen Gunther so bestreiten, dass die Fans hinter ihm stehen. Man im Endeffekt wahrscheinlich nicht den Ausgang hat, den sich dann die Fans wünschen, nämlich dass Sami Zayn gewinnt.
Ja.
Aber man hat ein Match, das man gucken kann und kein Match, das aus der Halle gebucht wird. Und das ist übrigens auch ein Grund, wieso ich denke, dass das hier nicht passiert, dass Chad Gable reingebuckt wird. Der WWE ist es am meisten gelegen, dass das größte Match auf der Card, nämlich das Universal Championship Match von Roman Reigns, nicht aus der Halle gebucht wird. Denn das wird am nächsten Tag in der Presse stehen.
Ja.
Und auf ESPN und überall in News laufen. Wenn das aus der Halle geboot wird, das ist ein schlechtes Zeichen. Ein Intercontinental Championship Match, das aus der Halle geboot wird, das würde niemand interessieren in der Presse.
So,
deshalb werden sie es auch nicht ändern.
Ich würde jetzt meine 3 Senf dazu noch geben.
Ausnahmsweise also. Darfst du.
Also, Chad Gable, als du gerade angesprochen hast, ja, gib ihm einfach irgendeine Storyline, lass ihn gewinnen und dann ist gut. Dachte ich an Jinder Mahal, das wäre ganz witzig.
Jinder Mahal.
Das wäre echt funny.
Hier, Six-Man Tag Team Match gegen Jinder Mahal und Indus Sher, die Alpha
Academy. Ja, warum nicht? Ist doch mega.
Das kannst du im Kickoff bringen. Sorry, ja, im Main Event von Nacht 2.
Ja, klar.
Also ich fände das eine geile Idee. Dann.
Grandios.
Vielleicht speist man Chad Gable auch mit dem Battle Royale Sieg bei SmackDown ab.
Oder so. Zum anderen fände ich das ein bisschen komisch und ich glaube es auch nicht, dass man beide Midcard-Title zum Triple Threat Match macht. Sehe ich nicht kommen. Und dann nochmal zum Gauntlet Match. Ich fand das okay gebookt. War jetzt nicht herausragend, war okay.
Du hast ja die gleichen schlechten Booking-Ideen wie Triple H. Also
Flo, das war miserabel, gibst du.
Ich sag ja nicht, dass ich es gut fand, aber ich hab's gewusst, dass Triple H so macht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich weiß. Ich gratuliere mir auch selber. Ich wollte noch mal was zum Matchzeit sagen. Und zwar fand ich Ricochet gegen JD fand ich in Ordnung, 12 Minuten. Dann 2 Minuten Bronson Reed gegen Ricochet fand ich ein bisschen komisch, weil Ricochet war irgendwie topfit nach dem ersten Match. Und dann,
naja, er war nicht topfit. Er hat einfach nur mit der letzten Kraft sofort eine Offensive gestartet, um gar nicht erst niedergeschlagen zu werden. Und sobald er getroffen wurde, hat er halt verloren gehabt, weil er schon am Ende war eigentlich. Das fand ich super, super gebuckt, das zweite Match eigentlich. Das war genau richtig, wie man es gemacht hat.
Also das war in Ordnung. Und dann fand ich Sami Zayn gegen Bronson Reed fand ich ein bisschen zu kurz. 7 Minuten. Keine Ahnung, ich hätte mir eine Viertelstunde gewünscht. Und dann
klar kannst du es ziehen, muss ich sagen, aber
Zayn
steht klar über Bronson Reed und dann ist es auch okay, wenn man 7 Minuten besiegt.
Ich finde Bronson Reed gar nicht so weit unter Sami Zayn.
Ja, aber Sami Zayn soll der sein, der Gunther besiegt. Und dann musst du auch klar sagen, dass Sami Zayn auch einen Bronson Reed in einer gewissen Zeit schlagen kann.
Ja, Bronson Reed ist aber auch ein Brocken, ne? Also,
Indus Sher sind auch Brocken und die haben nichts gewonnen.
Und, Und damit machst du ja Sami Zayn noch mehr over, wenn er lange braucht, um ihn zu schlagen. Und dann kommt er Shinsuke Nakamura und da braucht er auch nochmal 7 Minuten. Oder sogar von mir aus 10 Minuten.
Das sehe ich anders. Flo, du musst aber auch den Aspekt mit einbeziehen. Du kannst dich jedes Match auf 10, 15 Minuten booken. Es ist immer noch um ein Number One Contendership Match für einen Midcard-Titel, der nicht die ganze Show blockieren darf. Und wenn jedes Mal eine Viertelstunde geht, bist du schon bei über einer Stunde und solltest wirklich nicht übertreiben, besonders weil die durchschnittlichen Raw-Matches unter 10 Minuten sind.
Und du musst bedenken, Sami Zayn ist gerade im Ramadan. Der hat bis dahin nichts gegessen gehabt.
Ja, true.
Und dann willst du den dann eine Stunde lang wresteln sehen, oder was? Also, das finde ich jetzt auch nicht so die beste Idee. Also, er kriegt das schon hin, das ist ein professioneller Athlet, der weiß, wie er das umsetzt. Aber es ist trotzdem einfach ein Risiko, ohne jegliche Energie über den ganzen Tag da in ein Match reinzugehen und das dann schon, er hat es ja schon jetzt 20 Minuten, 30 Minuten geworkt. Also das dann über eine Stunde worken zu müssen, weil du der Meinung bist, Bronson Reed muss stärker dargestellt werden.
Nee, ich fand nicht, dass Bronson Reed stärker dargestellt werden muss. Ich glaube einfach, dass
du hättest dreimal ein langes David gegen Goliath-Match gemacht. Super.
Ich meine nur, dass Sami Zayn mehr overgekommen wäre, hätte er länger im Match aushalten müssen.
Er wäre mehr overgegangen, wenn Chad Gable nicht zuletzt gewesen wäre. Punkt.
Ja.
Das ist der Schlüssel, nichts anderes.
So.
Noch was?
Können wir da machen. So. Jo, das war's. Das waren meine 3 Punkte.
Ah, das ist okay. Danke für.
Ja, ihr redet und redet und redet. Nico hält hier gefühlten Monolog, da muss ich dann auch mal.
Das war nicht ein gefühlter Monolog, Nico hat ungefähr 8 Minuten gesprochen. Ich gucke da nachher nochmal rein ins Audio. In der Continental Championship haben wir abgehakt. Wir haben natürlich noch eine United States Championship. Und da wurde bei SmackDown bekannt, Nick Aldis hatte ein bisschen Bock auf Multiman-Action. Und wie wir es, also ich zumindest, ich glaube, ihr beide nicht, richtig predicted habe, bekommen wir ein Triple Threat Match zwischen Logan Paul, Randy Orton und Kevin Owens.
Ich habe gesagt, ich schließe es nicht aus, aber ich fände es dumm, weil ich Randy Orton nicht in einem Triple Threat Match sehe, aber gut.
Ja, und ich hatte recht. Ich wusste es also. Logan Paul hat ja auch seinen Kollegen, den guten KSI, eingeladen und hatten etwas öffentlich gemacht. Und zwar sehen wir jetzt anscheinend bei jedem Premium-Live-Event das gute Prime-Logo in der Mitte der Matte. Hilfe.
Ja, mein Hilfe. Gott. Wenn sie damit Geld verdienen.
Ja.
Okay. Oh, ich wäre so schlimm.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Mick Foley hat auf seinem Instagram-Account so ein bearbeitetes Video gepostet, als Undertaker ihn vom Hell in a Cell stößt in das Kommentatorenpult und da eingefügt in das Match war das Prime-Logo auf der Matte. Also wie legendär wäre denn dieses Match gewesen, diese Szene mit dem Prime-Logo auf der Matte? Das möchte ich nur mal einhaken hier.
Ja.
Nee, also danke meine Kritik. Kommentar. Ja, meine Kritik, das nimmt diese Aufmerksamkeit, das Feeling des Moments selbst weg und du guckst mit einem Auge immer da drauf. Das ist genauso wie in Japan und wie in Mexiko und das finde ich, oder bei TNA ist das glaube ich auch lange Zeit gewesen.
Das ist einfach Gewöhnungssache.
Ja, nee, aber habe ich keinen Bock drauf.
Man gewöhnt sich dran, das wirst du im Jahr nicht mehr merken.
Das ist genauso schlimm wie diese Slim Jim-Werbung bei diesem, zum Beispiel letztens hier beim Fatal 4-Way-Match im Royal Rumble oder hier diese Mountain Dew-Werbung bei diesem Pitch-Dark-Match
oder was. Also das finde ich alles nicht schlimm. Das Letzte, was ich richtig, richtig nervig fand in der Produktion, das war bei Fastlane, als man bei jeder Wiederholung, die eingespielt wurde, dieses Autogeräusch gemacht hat.
Das war geil.
Hey, das war nervig. Geil, das kann man nicht bringen, sorry. Also,
das war geil, das Autogeräusch.
Das war nicht. Nee, das war mega geil. Also, Nico, da bist du 2-1. Nee, das war geil. Also, dieses Prime-Logo, das nimmt wirklich komplett das Feeling aus
so ein Scheiß. Also sorry.
Ich guck doch keine Dauer.
Bei der UFC stört das auch kein Menschen, dass da 50 verschiedene Werbelogos auf der Matte sind.
Es ist
offiziell. Er sagt auch immer, dass der stört das Feeling, weil da irgendwer da auf ein Monster Energy Logo knallt.
Es ist offiziell, Nico ist insgeheim Partner von Logan Paul und KSI. Demnächst auch im Stadion, in der Allianz Arena und im Emirates Stadium bei Arsenal.
Prime war ja schon Sponsor von Bundesligisten.
Ich weiß, deshalb spreche ich es an. Okay, kommen wir wieder zum Wrestling. Auch wenn das Ganze ein Eklat ist und Nico es nicht akzeptieren will. Das Triple Threat Match, Randy Orton, Logan Paul, Kevin Owens. Ich sag mal so, das wird nice, besonders wenn Randy Orton und Kevin Owens, die mögen sich ja gerade, aber haben sich schon lustige Blicke bei SmackDown zugeworfen. Und so kann man auch legitim Logan Paul den Championship verteidigen lassen, was die sehr sicher machen werden, denke ich schon.
Ja, ich denke einfach, dass man Randy Orton nicht von Logan Paul pinnen lassen möchte und deswegen einfach ein Triple Threat Match draus gemacht haben.
Ich denke, man hat keinen Plan für Kevin Owens.
Und das zusätzlich auch noch, damit man Kevin Owens den Pin fressen lassen kann.
Ich hätte nämlich gedacht, dass man Kevin Owens bei WrestleMania, also ich denke, dass das der originale Plan war, irgendwie mit Austin Theory und Grayson Waller in Verbindung bringen will. Wahrscheinlich hat man das irgendwie gecancelt. Hat man gesagt, man hat keinen Plan für Kevin Owens und packt ihn da rein. Ich hätte schon gedacht, dass man das auch als Singles-Match bringen kann. Man kann Randy Orton, ich hätte es zwar nicht sehen, weil man kann aber auch in irgendeiner Form gegen Logan Paul verlieren lassen. Man findet immer einen Weg. Und Logan Paul ist ja, also der Charakter Logan Paul ist sich ja nichts zu schade, die Leute zu screwen, also
ja.
Und da kann einem immer was einfallen.
Ja.
Die Leute würden es zwar hassen und ich fände es auch nicht cool, aber wir wissen, bei WrestleMania gibt es auch oft genug Finishes, wo irgendwer komisch eingreift oder sonst irgendwas tut. Und zweifelsfall lässt er die Orten Logan Paul den Titel abnehmen und Logan Paul holt sich den am nächsten Tag zurück und dann juckt es auch kein Menschen, also. Aber gut, so ist es jetzt. Wir haben ein Triple Threat Match. Ich denke, dass Kevin Owens gepinnt wird. Da sind wir uns alle einig eigentlich.
Ja.
Und Logan Paul wird wahrscheinlich verteidigen, denn der macht das mit der Championship, was er soll. Die WWE promoten über das klassische Wrestling-Publikum hinaus. Und deshalb wird die WWE den Titel da auch nicht wegnehmen.
Ihr habt die Kombination des Stunners und des RKOs gesehen, ne?
Ja.
Also Austin Theory ist ja einer der besten Seller überhaupt. Aber das war ja richtig mistimed.
Aber
es war richtig geil. Aber er springt, also er bekommt diesen Impact vom Stunner ab, geht runter, wartet und dann springt er erst hoch zum RKO. Das war einfach vom Timing.
Ich muss sagen, er ist nicht einer der besten Seller. Er ist einer der lustigsten Seller.
Ja.
Also gutes Selling ist, wenn du es wie den stärksten Moves überhaupt verkaufst. Und bei Austin Theory hat das eher so Attitude-Error-Vibes, so von Shawn Michaels oder The Rock oder sowas, die halt immer total übertrieben haben, wenn sie so einen Move abbekommen haben. Das ist da eher der Fall. Und das finde ich, Austin Theory, der scheint ja so eine kleine Vorliebe für sowas zu haben, der findet das lustig.
Ja.
Ich meine, es ist auch lustig, also ich meine, solange er nicht im Main-Event antritt, kann er das auch machen und die Leute feiern es im Endeffekt. Also passt schon. Aber ja, ich weiß, was du meinst, war mistimed, aber im Endeffekt, du siehst halt, was Austin Theory daraus macht und ist wiederum lustig, ja. Alle feiern
ja, ja.
Weil es war ja genauso dumm, ich glaube, die Ausgabe davor, wo er in den Ring gerollt ist, um seinen Move zu zeigen und wirklich perfekt in den RKO reinspringt. Also das kannst du auch niemandem, der nicht Wrestling guckt, erzählen,
ja, okay,
dass das Sinn macht.
Das war hart.
Also, das war halt einfach nur super lustig. Aber das verstehst du auch nur, wenn du Wrestling guckst. Wenn du sonst siehst, denkst du, was macht der denn da?
Ja.
Wieso rollt der so komisch in den Ring und springt dem gefühlt in den RKO rein?
Auch Wrestling-Logik.
Ja, genau. Das ist totale Wrestling-Logik in RKO reinspringen. Also, das bestätigt meinen Punkt von vorhin. Ich erinnere mich hier noch an J&J Security, die dann
Ja.
einfach wild vom Top Rope in den RKO reingesprungen sind, ohne dass Randy Orton irgendwo in der Nähe war. Also.
Oh, ich habe noch eine Wrestling-Logik. Jemand will auf der Top Rope einen Move ausführen, aber der auf dem Boden liegt, ist zu weit weg. Das heißt, er muss erstmal dahin kriechen, damit der andere in Range für seinen Move ist.
Oder, was auch gut ist, jemand ist auf dem Top Rope und dann kommt der andere entgegen ran, der andere bleibt einfach nur stehen und wartet, bis er auch oben ist. Das, oder was auch gut ist, wenn der jemand im Ring steht und dann ertönt eine Musik, dann kann er nicht mehr wresteln, ist er abgelenkt und muss gucken, wie der andere reinkommt.
Das sind aber nicht nur die Wrestler, das war ja auch bei der Survivor Series 2014 so. Der Referee ist schon bei 2 und dann,
Ach.
und dann kommt Stings Musik, aber anstatt auf 3 zu zählen, muss er natürlich erstmal auf Sting warten.
Klar, und das war sowieso geil. Da lagen da Seth Rollins und Dolph Ziggler 10 Minuten lang im Ring und haben sich nicht bewegt. Niemand weiß wieso. Also, Seth Rollins war anscheinend 10 Minuten lang von einem Sixpack ausgenockt. Gut.
Ach, schön.
Das war anscheinend der stärkste Sixpack aller Zeiten, aber.
War Dolph Ziggler in Topform.
Ja, aber Dolph Ziggler war ja auch nicht besser. Der hat sich von einem Pedigree für 10 Minuten ausnocken lassen.
Ja.
Und ist dann zufälligerweise erwacht, als er den anderen gepinnt hat. Wahrscheinlich durch seine Musik ist er wieder aufgewacht.
Die ist aber auch sehr, also wirklich sehr, sehr geil. Da würde ich natürlich auch aufwachen. Wirklich.
Gut, okay. Das zu Wrestling-Logik nochmal.
Genau. Flo, hast du noch was hinzuzufügen zum Selling?
Wo, ach so, ja. Was ich sagen wollte war, ich fand's ein bisschen komisch, dass Randy Orton nicht direkt ein RKO verpasst, Kevin Owens verpasst hat, als die
Man hat es ja
Ankündigung kam.
angeteased. Ja, man hat es angeteased als das Triple Threat Match. Ach so, ja, auch vorher so. Ich verpasse hier gleich ein RKO. Aber dann schon, als das Triple Threat Match announced wurde, haben die beiden sich ja schon Blicke zugeworfen. Also das wird noch folgen. So, dann haben wir noch einige weitere Fäden, die wir kurz ansprechen werden, die aber nicht um Championships gehen. Wir kommen gleich noch zu den Frauen. Aber vorher haben wir noch AJ Styles und LA Knight. Und AJ Styles hat seinen Lieblingsgegenstand gefunden, und zwar den guten Stuhl. Und haut LA Knight gerne auf das Kreuz. Und ja, LA Knight findet das nicht so klasse. Ist ihm irgendwie 2 Wochen hinterhergejagt, um ihn zu finden, nur um dann mit dem Stuhl wieder geschlagen zu werden. Top. Ne?
Richtiges Random-Match. Also,
Ja.
weil es einfach ein Match, um beide auf die Karte zu
Ja.
packen, Match ist.
Ja, na klar, aber trotzdem total random.
Was
Weiter.
nicht?
Ja, ich finde es als WrestleMania-Fehde in Ordnung. LA Knight.
Man hätte es besser aufbauen können.
Ja.
Also, wie hat die Fehde begonnen? AJ Styles macht den Safe und denkt sich dann, ja, den mag ich nicht und gebe ihm eine Clothesline. Oder was war das?
Ah,
Ja,
ja.
genau. Das
So, also,
war.
was ist denn das, was ist denn das für ein Aufhänger?
Ja.
Also, verstehe ich nicht. Und dann wirken sie aber wieder zusammen. In dem Fatal Four-Way Match beim
Ja.
Royal Rumble. Um dann. Ich verstehe diese Fehde nicht. Also, die ist. Also, ja, LA Knight wird das gewinnen. Finde ich auch gut, dass sie auf der Card sind, beide. Beides gute. Also, AJ Styles ist der bessere. LA Knight gehört da auch irgendwo drauf. Also man hätte sich mehr anstrengen können, muss ich sagen.
Ich finde es in Ordnung für eine random Fehde. Ich brauche, also für eine Fehde für 2 Leute, die einfach auf eine Karte müssen, reicht mir das vollkommen aus. Es muss nicht jede Fehde grandios sein und es muss auch nicht jede Fehde super viel Sinn machen. Es reicht mir so.
Das ist so ein typisches Match, das ist Nummer 2 auf der Card. Das kommt nach dem Opener. So ein Match ist das. Und
Ja,
dann
genau.
gewinnt LA Knight und AJ Styles ist der nächste Number One Contender von Cody Rhodes.
Was ganz und gar nicht random zusammengewürfelt ist, ist Jey Uso gegen Jimmy Uso. Wurde ja lange angeteased, lange spekuliert und ja, das bekommen wir bei WrestleMania. War sehr spannend, wie Jimmy Uso bei SmackDown ungefähr 10 Sekunden in die Kamera gestarrt hat und nichts getan hat.
Hat er eigentlich sein Skript vergessen? Oder?
Das ist einfach Jey Uso, wie er redet.
Nee, Jimmy war das.
Achso, du meinst Jimmy, ja. Aber, nee, ach, okay.
Ja, sorry. Jey hat ihn ja bei Raw herausgefordert.
Ich war noch bei Jey,
sorry. Alles gut. Jey hat ihn ja bei Raw herausgefordert und Jimmy hat dann bei SmackDown im Backstage-Segment angenommen. Ich denke, da gab es kein großes Skript. Die haben das improvisiert und das sollten sie auch hinbekommen. Auch wenn es ein bisschen lustig aussah. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, das wird geil. Da kann man auch Jey dann einen großen Moment geben. Ich glaube, das wird gut.
Wobei, es gab bei WrestleMania, lass mich jetzt überlegen, bei WrestleMania 10 und bei WrestleMania 25, jetzt bei WrestleMania 40, alle 15 Jahre gab es ein Bruder-gegen-Bruder-Match. Mark Kane und Undertaker rausgenommen.
Mhm. Beides
Male haben die Heels gewonnen.
Was war bei 25? Jeff gegen Matt?
Die Hardys.
Ja. Ah, ja, okay. Aber ich fand die Promo von Jey Uso, die war so larifari. Also so spricht man noch keine Herausforderung aus.
Ey, auch das, ist typisch Jey Uso, das ist sein Charakter.
Es ist vollkommen fein, wie der das gemacht hat.
Ja, also Jey Uso hat halt so diesen Uso-Swag, ne? Und Also, du siehst halt, dass so ist er halt, weißt du, und es wirkt authentisch. Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was du jetzt so klassisch erwartest bei einer Herausforderung aussprechen. So, ich glaube, so ein John Moxley, der sagt das ganz anders, bei dem ist das total intens und so, ne? Und aber Jey Uso, der macht das auf seine Art. Du musst allein gucken, wenn Jey Uso ein Safe macht und am Ende von der Show reinkommt, um Cody Rhodes zu retten, dann läuft der immer so rein, als würde er hier so Flugzeug spielen.
Das ist so geil, ey. Das ist doch
also, da sowieso alle stehen bleiben und gucken, ist das ja auch scheißegal, ne?
Bester Mann, der
irgendwie braucht.
Ja, also es ist Jey Uso, ich finde das super. Jey ist top. Also wirklich, also ich finde beide super. Also die Usos, die sind 1A, muss ich sagen. Also wirklich, die sind als Singles-Wrestler in der Rolle, in der sie sind, super. Also ich kann nicht meckern.
Sehe ich genauso.
Ich wünsch mir nur eine Stipulation und so ein Streetfight oder sowas.
Rikishi als Special Guest Referee oder Solo Sikoa?
Nee, das sehe ich nicht.
Also ich finde, also Solo Sikoa wäre richtig lustig. Wobei Rikishi auch super, also auf andere Weise wären die lustig, aber beide wären lustig. Nee, Rikishi ist Special Guest Referee und Solo Sikoa singt die Nationalhymne.
Super, super Idee. Wie The Rock das auch gesagt hat, da konnte sich selbst Solo kein Lächeln verkneifen.
Der hat doch gar nicht gelächelt.
Er hat es stark versucht zu vermeiden.
Aber er hat es nicht getan.
Ja, stimmt, hast du wohl recht.
Solo ist immer, der kann das.
Stimmt. So,
wir haben noch zwei Kategorien, ne? Wir haben hier noch...
Richtig, wollte ich jetzt bringen. Und zwar hatten wir ein WrestleMania-Match herausgesucht. Und zwar fand dies bei WrestleMania 6 statt. Und zwar kämpfte The Barbarian gegen Tito Santana. Es ging ganze, ich glaube, 4 Minuten 33. Und Flo, was war das für ein Hammer?
Das war ein grandioses Match. Ich fand, das war das zweite oder das drittbeste Match, was wir bisher angeguckt haben.
Ich dachte schon, du sagst der Schau und du hast die ganze Schau geguckt.
Also das Beste war Chris Jericho gegen Kevin Owens natürlich, ne? Und ich schwanke zwischen dem und der Battle Royale. Der
du willst mir nicht sagen, dass das ein 4-Minuten-Match ein gutes Match war?
Das war eigentlich ganz ordentlich. Ich hatte nicht zu
kritisieren. Das war in Ordnung. Das war halt ein normales Wrestling-Match, halt kurz.
Ja.
Also Face am Anfang, dann hat der Heel eine Minute dominiert oder anderthalb, keine Ahnung. Dann hatte der Face das Comeback, konnte fast den Heel pinnen, aber Bobby Heenan hat den Fuß aufs Top Rope gelegt.
Aufs Bottom Rope, nicht aufs Top Rope.
Achso, aufs Bottom Rope natürlich. Und dann konnte der Heel, also The Barbarian, Tito Santana schlagen.
Das waren ganze 4 Minuten 33 unseres Lebens. Nico hat sich's leider nicht angeguckt. Wie schade, hast du sehr viel verpasst.
Ich wollte es mir unbedingt angucken, aber
Ja. Ja. Ging leider nicht, ne? Wie immer.
So wie immer, so wie immer. 4 Minuten 33,
ja, es, keine Zeit für. Er hat zeitlich einfach nicht reingepasst. Ich war voll gebucht die letzten 1,5 Wochen mit Terminen.
Weiterhin haben wir noch 2 Frauen-Championships, die wir ansprechen wollen, aber das nur ganz kurz, weil bald schon unsere Podcast-Folge zu Ende ist.
Wir können ja nächstes Mal ein bisschen mehr auf die Women's Division eingehen und darüber sprechen.
Das finde ich gut. Dann teasen wir das jetzt kurz an. Und zwar Bailey fehlt gerade mit ganz Damage Control. Bianca Belair mag Bailey immer noch nicht. Und deshalb steht Bailey jetzt gefühlt ganz alleine da. Naomi hat ein bisschen Sympathien für Bailey. Ne? Das geht bei SmackDown ab und bei Raw. Liv Morgan will es immer noch nicht wahrhaben, dass Becky Lynch die Number One Contenderin ist. Naja, Jax verprügelt weiter Leute und die gute Rhea Ripley lacht sich eigentlich immer schlapp. Ja, das geht bei Raw. Da gehen wir das nächste Mal auch mehr darauf ein. Dann auch gleich am Anfang dann wahrscheinlich. Und jetzt hat der gute Nico noch ein Quiz vorbereitet, das Flo und ich bestreiten werden. Ja, Nico, dann schieß mal los.
So, ich habe einige Fragen vorbereitet, natürlich zu Matches, die irgendwas mit WrestleMania zu tun haben.
Ja.
Und ich würde gerne starten und euch Fragen zum Intercontinental Championship Match stellen. Oder rund um das Intercontinental Championship Match. Die erste Frage ist, wie oft promotion-übergreifend sind Gunther und Sami Zayn bisher in einem Singles-Match aufeinander getroffen? Wer näher dran ist, gewinnt.
3.
2.
Es ist 4-mal. Damit hat Daniel einen Punkt und ich würde gerne die zweite Frage stellen. Eins dieser Singles-Matches war um einen Titel, den Sami Zayn Gunther abnehmen konnte. Welcher Titel war das?
Die WXW World Championship.
Das ist richtig. Also, ja, ich lasse es zählen, ist die WXW Unified World Wrestling Championship. Also, stimmt. Damit 2-0 für Daniel. Das war übrigens bei Dead End 12, im Jahr 2012, war der Main Event damals.
Ja. Hatte ich, glaube ich, schon mal gelesen. Nicht.
Das ist gut möglich. So, jetzt würde ich gerne wissen, wie oft haben Cody Rhodes und Roman Reigns ein Titelmatch gegeneinander bestritten? Tag Team Matches inkludiert.
2.
Die haben 4, sage ich.
Und damit liegt keiner von euch beiden richtig. Hausschuss zählen natürlich nicht.
Mhm.
Es sind 3.
Scheiße, das wollte ich.
Es ist der Gewinn der Tag Team Titel von Cody Rhodes und Goldust.
Survival Series
2000. Dann ein Rückmatch bei Hell in a Cell, das war ein Triple Threat Match, wo die Usos auch inkludiert waren.
Warte. Aber das erste Match war bei Night of Champions, glaube ich, nicht bei.
Das war bei Roar, war das.
Okay.
Der Titelwechsel.
Okay.
Bei Battleground gab's dieses Match, wo die beiden das Shield besiegen konnten. Und dann aber der Titelwechsel war erst bei Raw 8 Tage später. Und das dritte Titelmatch, das die beiden gegeneinander hatten, war letztes Jahr bei WrestleMania.
Ja, okay.
Das heißt, kein Punkt für jemanden.
Stimmt, Survivor Series war Quatsch.
Ja.
Ja, Survivor Series war Blödsinn. Survivor Series gab es übrigens auch ein Match, wo die dann 2013 gegeneinander angetreten sind. Das war ein Survivor Series Elimination Match. Als Heels, The Shield und die Real Americans. Ich glaube, das war das, wo Rollins und Reigns zum Schluss übrig waren. Und die Faces waren Rhodes, Goldust, Mysterio und die Usos.
Ja, ja. Ja, 2013?
Ja, alles 2013 und 14. Also Reigns und Rhodes hatten 9 Jahre lang kein Match, bis sie dann wieder bei WrestleMania aufeinander getroffen sind. Also weiterhin 2-0 für Daniel. Es gibt aber noch genug Möglichkeiten, hier was zu gewinnen. Ich würde nämlich gerne wissen, das wurde sogar gesagt, Hab ich in der Raw-Ausgabe gehört. Das war auch die Idee, wie ich auf die Frage kam. Oder überhaupt auf die ganzen Fragen herkam. In welchem Jahr... ich sag da was dazu. Wenn ihr das Jahr gleich sagt, dann möchte ich den Monat wissen. In welchem Jahr haben Becky Lynch und Rhea Ripley ihr einziges Singles-Match bestritten? Das ist super schwer.
Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Das ist 2020.
Es wurde aber gesagt bei Rohr.
Ich sag 2019.
Das ist richtig, es ist 2019. 3-0 für Daniel, das war bei NXT 500.
Okay.
Wow. Es war ein No-Contest.
Okay, also da hat Becky Lynch kurz mal bei NXT vorbeigeschaut.
Richtig.
3-0.
3-0, genau. Jetzt eine sehr spannende Frage. Wie, ich gehe auf das WrestleMania-Match, Main-Event-Match vom ersten Tag ein, also das Tag-Team-Match, The Rock gegen, und Roman Reigns gegen Seth Rollins und Cody Rhodes. Wie oft, alle zusammengezählt, oder wie viele Titelregentschaften haben alle vier Competitor zusammengezählt?
Alle Titel?
Gemeinsame Titelregentschaften zählen doppelt.
Alle Titel? Also?
Tag-Team-Titel.
Ah.
Tag-Team-Titel bei WWE. Nicht zählen natürlich FCW oder OVW oder so.
Okay.
Also Tag-Team-Titel von Seth Rollins plus Tag-Team-Titel von Roman Reigns plus Tag-Team-Titel von The Rock plus Tag-Team-Titel von Cody Rhodes.
10.
11.
10 und 11. Es sind 19.
Wie viel hat The Rock gewonnen?
Nee, Cody Rhodes hat wahrscheinlich so viele, ne?
Nee, der hatte mit, ich weiß nicht, ob der hatte mit Damien Sandow überhaupt den Titel gewonnen? Ja, ich glaube schon. Und mit
Goldust. Ja, mit Teddy Biasi hat er Titel gewonnen.
Ah, mit Teddy Biasi. Und Seth Rollins hat er irgendwie mit 5 Leuten bei Raw immer richtig random gewonnen, so Braun Strowman.
Mit Jey Uso hat er einen Titel gewonnen.
Was mit, achso, Cody Rhodes mit, ja, aber okay, krass. 19.
Ja.
Okay.
Das ist richtig. Und zwar Cody Rhodes hat 7.
Oha.
Cody Rhodes, ich kann es ja mal kurz auflisten, hat die World Tag Team Championship gewonnen 2-mal. Einmal mit Hardcore Holly und Ted DiBiase und einmal nur mit Ted DiBiase. Das sind wir bei 2.
Ich erinnere mich.
Dann hat er die WWE Tag Team Championship, jetzt die Raw Championship, einmal mit Drew McIntyre gewonnen, 2-mal mit Goldust, einmal als Stardust davon. Dann sind wir bei 5. Und 6 und 7 sind die Raw und SmackDown Tag Team Championship mit Jey Uso. Die er gleichzeitig
gehalten hat. Okay, ja.
Dann sind wir bei 7. Jetzt möchte ich wissen, wie viele Tag Team Championships hat denn The Rock gewonnen?
Alter. Ich habe die Frage nicht verstanden. Es hat gerade bei mir gehangen.
Wie viele Tag Team Championships hat The Rock gewonnen?
2.
Ich hätte jetzt 3 gesagt.
Wo du tippst ja auch immer drunter, es sind 5.
So viele?
Also Daniel hat es eigentlich alles nur gewonnen, weil Daniel näher dran war. Und zwar, weil du immer einen drunter getippt hast.
Nein,
aber du hättest ja immer richtig tippen können. Gerade weil du als Zweites bist.
Nico, dein Mikro ist ein bisschen nah am Mund. Flo, ich hab ja die Zahlen schon im Kopf. Ich sag das immer nur kurz nach dir.
Und trotzdem, Daniel hat es ja nie richtig gehabt. Du hättest einfach immer nur ein mehr tippen müssen, dann wärst du näher dran gewesen.
Nee, Daniel hat ja immer zuerst getippt. Ich habe immer.
Ja, das ist ja genau deswegen.
Ich habe immer zuerst getippt und Daniel
hat immer. Daniel war immer vor dir.
Nein, ich habe die letzten beiden Male als erstes. Ich habe die letzten beiden Male als erstes.
So, ich kläre das auf. Ich habe es ja gehört. Wir haben ungefähr. Also, ich hatte die Zahl schon im Kopf. Ich habe Flo's dann gehört, aber ich hatte trotzdem meine Zahl gesagt.
Du hättest trotzdem mit Daniel hat gerade 3 gesagt und hast du danach 2 gesagt.
Nee, also.
Ist doch
also, ich habe Daniel zwar nicht gehört. Da hatte ich schon 2
ist
gesagt.
Ist doch egal.
Ich habe zuerst Daniel gehört.
Ist zu spät angekommen, aber ist egal.
Flo, du warst auf jeden Fall total falsch. Es sind 5.
Ja, ist doch in Ordnung. Ich sag doch so. Nichts.
Flo, okay, Flo. Es steht jetzt, glaube ich, 5-0 für Daniel.
Können wir auch jetzt abbrechen.
Nee, so. Wir haben. Ich gebe Flo eine Chance.
Letzte Frage aber. Ich muss jetzt.
Ja, das ist die letzte Frage. Ich möchte nämlich wissen, The Rock hat diese 5 Tag Team Championships mit 3 Wrestlern gewonnen. Wenn Florian jetzt alle 3 richtig sagt, dann hat er das Quiz gewonnen.
Mankind.
1.
Jetzt habe ich jetzt keine Chance. Vielen Dank, Nico. Danke. Richtig schwer.
Ich kann dir Tipps geben. Die eine Tag Team Championship ging einen Tag, die andere ging 8 Tage.
Der hat es eh nicht hinbekommen.
Wow. Wirklich grandios. Also, ja. ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht mit Farouk.
Falsch. Es sind Undertaker und Chris Jericho.
Also, darauf wäre ich nie gekommen. Im Ernst nicht.
Ey, es war ja auch die Chance, 5-0 aufzuholen. Es ist nicht so, dass ich es leicht mache für dich, ne?
Ja, gut. Daniel, hast du schon neu gelost für das nächste WrestleMania-Match?
Ja, und zwar sind wir WrestleMania 20 gelandet. Da werden wir uns ein Match angucken. Und WrestleMania 20 hat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Matches. Und davon werden wir uns angucken. Nummer 12, den Main Event. Oha, das war ein Banger. Ein Triple Threat Match. Chris Benoit gegen Shawn Michaels gegen Triple H. Oha. Endlich mal ein geiles Match.
Hätte ich dir
auch
so sagen können, welches das ist.
Das hätte ich dir auch so sagen können. Ja, natürlich. Hätte ich dir auch sagen können. Trotzdem. Also, das ist mal ein Banger-Match, was wir uns angucken können. Nico, du dir bitte auch. Dankeschön. So. Dann bedanke ich mich bei euch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge, dann wahrscheinlich wieder in 1,5 Wochen oder in einer Woche. Und dann bequatschen wir auch ein bisschen mehr die Women's Division. Und dann haben wir auch mal ein WrestleMania-Match, worüber wir auch länger reden können und analysieren können. Und das wird ziemlich cool, denke ich. Und ja, danke Nico für deine Monologe heute.
Ja, also wenn ihr nicht redet, dann muss ich. Und das ist halt...
Nico, du gibst uns ja nicht mal die Chance, irgendwas zu sagen, weil du erst mal...
Für Qualität. Ich ziehe euch mit. Ich bin quasi der gute Wrestler im Match, der die anderen mitzieht, damit die auch ein gutes Match haben.
Ja, na klar.
Danke dir, Nico, für deine besondere Qualität, die du uns bringst.
Ich bin der im Royal Rumble, der zu Beginn reinkommt, um die ganze Zeit drin zu sein, um den anderen zu sagen, was sie tun müssen. Und ihr seid so die Brock Lesners und Goldbergs,
Ich wollte gerade sagen, du bist der Brock Lesnar 2022 Royal Rumble, der die ganze Zeit für 13 Wrestler labert und dann endlich rausgeworfen wird, weil es dann auch mal gut ist.
Ich denke, wir werden es doch so machen, dass noch eine Podcast-Folge und dann hören wir uns oder ich höre euch dann schon aus den USA zur Preview, oder?
Ich würde sagen, wir machen die WrestleMania-Preview zu Ostern.
Ja, weil...
Ich nehme mein Podcast-Set nicht mit in die USA.
Definitiv nicht. Gut, dann machen wir das so. Und ich bedanke mich. Sag nochmal Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.